Peinlich, peinlich, wenn uns die Scham überrollt. Kennst du den Begriff Schamblitz? Wahrscheinlich nicht, wir haben ihn erfunden. Schamblitze nennen wir das scheußliche Gefühl, das uns durchzuckt, wenn wir vor dem Einschlafen den Vortrag des heutigen Abends Revue passieren lassen und denken, was habe ich bei dieser Frage für ein unzusammenhängendes Zeug geantwortet? Wenn wir ein neu aufgenommenes Video zum ersten Mal sichten und registrieren, wie bescheuert guckst du da aus der Wäsche? Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich, Fabian, auf dem Weg zu einem Vortrag im Juni bei fast 30 Grad einen Berg hochwandern musste. Die 15 Minuten vor der Begrüßung verbrachte ich damit, im Klo mein klitschnasses dunkelblaues Hemd im Handtrockner zu föhnen, in der Hoffnung, dass niemand reinkommt und es noch rechtzeitig wiederhergestellt ist. Die Salzkrusten sahen leider auch nicht besser aus. Wahrscheinlich kennst auch du solche Schamblitze. Sie durchzucken den gesamten Körper. Die Haut kribbelt, Hitze schießt uns ins Gesicht und man würde sich am liebsten verstecken. Doch was ist Scham? Und wie können wir ihr begegnen? Scham, ein menschliches Gefühl. Scham entwickelte sich in der Geschichte der Evolution relativ spät. Sie setzt ein Bewusstsein voraus, dass andere Menschen uns bewerten, sowie eine Vorstellung davon, welchen Normen, Werten und Verhaltensregeln wir uns in bestimmten Kontexten unterwerfen sollten. Scham ist somit ein sozial vermitteltes Gefühl und wird aktiv, wenn wir fürchten, uns zu blamieren, aus einer Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden oder an Status und Wert zu verlieren oder das tatsächlich erleben müssen. Ist das Schamgefühl angemessen ausgeprägt, dient es uns als Warnsignal und schützt uns davor, Grenzen zu überschreiten. Wie schädlich es sein kann, wenn das Schamgefühl zu stark gedämpft oder praktisch ausgeschaltet ist, wird deutlich, wenn Menschen im alkoholisierten oder manischen Zustand völlig enthemmt Dinge tun, die sie hinterher bereuen. Für viele Menschen wird Scham jedoch zu einem problematischen Gefühl. Insbesondere, wenn sie nicht mehr situationsbezogen ist, sondern zu einem permanenten Begleiter wird. Der Empfindung, dass etwas mit einem tief im Innern nicht stimmt, dass man wertlos und unzulänglich ist und andere dies sehen könnten. Diese sogenannten internalisierte toxische Scham kann unter anderem zu Depressionen, Ängsten, Essstörungen, Zwangsstörungen, Perfektionismus, massiven Selbstwertproblemen sowie Aggressionen gegen sich und andere beitragen. Toxische Scham kann sich aus verschiedenen Quellen speisen, wie die folgenden Beispiele illustrieren. Larissa erzählt: Als Kind hatte ich immer das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Meine Mutter wurde von allen bewundert. Eine echte Karrierefrau, überall Verehrer, das Haus makellos, da sollte es die Tochter natürlich auch sein. Wenn ich im Schwimmen Pokale heimbrachte oder mal wieder Klassenbeste wurde, hat sie mich überschwänglich umarmt und mit Liebe überschüttet. Aber niemand hat hinter ihre Fassade geschaut. Niemand hat gesehen, wie kalt und gemein sie werden konnte, wenn ihr etwas nicht passte. Wenn ich nicht das Bild der perfekten Tochter erfüllen konnte, hat sie mich manchmal tagelang ignoriert und hat so abgrundtief enttäuscht. Lange dachte ich, es liege an mir. Hätte ich mich nur mehr angestrengt, wäre ich noch erfolgreicher, hübscher, sportlicher gewesen, dann hätte sie mich geliebt. Heute weiß ich, dass das, was meine Mutter getan hat, falsch war. Aber das Minderwertigkeitsgefühl und diese Scham sitzen ganz tief. Ich versuche immer noch dagegen anzukämpfen, indem ich alles möglichst perfekt mache. Marianne erinnert sich. Mein Großvater hat mich im Alter von 4 bis 7 sexuell missbraucht. Ich glaube, dass meine extremen Schamattacken und der Ekel vor mir selbst und meinem Körper daherkommen. Ich habe damals ein paar Mal versucht, meiner Mutter davon zu erzählen, aber sie wollte es nicht hören. Mein ganzes Leben habe ich mich schuldig gefühlt, dass mir das passiert ist. Erst in der Therapie habe ich wirklich für mich annehmen können, dass ich nichts dafür konnte. Johann berichtet: Ich war immer etwas übergewichtig. Meine Oma nannte mich liebevoll unser kleines Pummelchen. Wirklich schlimm war es aber in der Schule. Ich weiß nicht, wie oft man mir Wabbelbacke, Fettsack oder Tonne hinterhergeschrien hat. Am furchtbarsten war der Schulsport, wie ich da mit knallroter Birne, klatschnass geschwitzt, schier hyperventilierend Runden rennen musste, während mich alle zigmal überholten oder wie ich wie ein nasser Sack an der Reckstange hing. Davon habe ich heute noch manchmal Albträume. Grausam war das. Sowas wirst du nie mehr los. Ins Freibad oder ein Fitnessstudio bringen mich keine 10 Pferde. Samuel meint: Für mich war Scham das große Thema in meiner Kindheit und Jugend. Meine ganze Familie gehört einer Freikirche an. Alle sind hyperreligiös. Von klein auf ist mir eingebläut worden, dass Gott alles sieht. Alles Mögliche war eine Sünde. In der Pubertät wurde es für mich fast unerträglich. Ich wollte möglichst rein sein. Alles, was irgendwie mit Sexualität zu tun hatte, war für mich sündhaft und schmutzig. Wenn ich mich selbst befriedigt habe, hatte ich danach stundenlang ein quälenschlechtes Gewissen. Wie äußert sich Scham? Der Psychiater Peter Braggin beschreibt verschiedene Arten, wie sich Scham zeigen kann. Dazu gehört, dass man oft darüber nachdenkt, wie andere Personen einen sehen, sich häufig zurückgewiesen, unzulänglich und machtlos vorkommt, sich nicht wertgeschätzt, benutzt oder übervorteilt fühlt, schnell rot wird oder sich davor fürchtet, dumm zu wirken bzw. sich unpassend zu benehmen. Schnell glaubt, dass andere einen nicht respektieren, dies aggressiv einfordert und immer das letzte Wort haben muss. Den Eindruck hat, man dürfe nicht man selbst sein und müsse sich verstellen, um nicht peinlich aufzufallen oder abgelehnt zu werden. Glaubt, sich keine Fehler leisten zu dürfen und mit Perfektionismus dagegen angehen zu müssen. Sich als Außenseiter wahrnimmt, der anders ist und deshalb niemandem vertrauen kann. Vermeidet, im Mittelpunkt zu stehen oder in irgendeiner Form aufzufallen. Nach außen hin senken wir den Blick, ziehen den Kopf ein oder die Schulter hoch. Wir frieren ein und verlieren unsere Spontanität. Unsere Stimme wird stotterig, unsicher und dünn. Die Hitze steigt in uns auf und wir würden am liebsten im Boden versinken. Schamgefühle sind kulturabhängig. Scham findet sich in allen Kulturen. Allerdings ist es kultur- und zeitabhängig, wofür man sich schämt. In früheren Generationen war es eine Schande, wenn man ein uneheliches Kind hatte, sich scheiden ließ, nicht zur Kirche ging oder Autoritäten widersprach. Die ganze Familie hatte sich zu schämen, wenn ein Familienmitglied die Konventionen brach. Heute sind vielfältigere Lebensentwürfe akzeptiert, Konventionen weniger starr. Wir schämen uns nicht mehr in erster Linie dafür, nicht so zu sein wie die anderen. Wie die Schamforscherin Brené Brown betont, schämen wir uns heute eher dafür, nur Durchschnitt zu sein. Wenn wir Schwäche zeigen, berufliche Ziele nicht erreichen, Familie und Beruf nicht unter einen Hut bringen, durch Prüfungen fallen oder nicht schön, sportlich, entspannt und leistungsfähig genug sind. Wie wir reagieren, wenn uns die Scham überrollt. Dem Psychologen Paul Gilbert und seiner Kollegin Bernice Andrews zufolge gehen wir alle unterschiedlich mit unserer Scham um. Sie beschreiben vier Wege, denen sich die meisten Reaktionen zuordnen lassen. Erstens. Manchmal neigt man dazu, zum Gegenangriff überzugehen, wenn man Scham empfindet. Man wird laut, beschuldigt das Gegenüber oder macht sich über es lustig, um von sich selbst abzulenken. Oft kann man beobachten, dass Kinder, die über längere Zeit Opfer von Mobbing waren, selbst zu Tätern werden, wenn sie die Möglichkeit dazu haben. Ihre Scham und Ohnmacht scheinen so unerträglich, dass sie zu diesen Mitteln greifen, um sich wieder stark zu fühlen und die Kontrolle zurückzugewinnen. Zweitens. In anderen Situationen wollen wir unsere Scham verbergen, indem wir uns klein machen und potenziell beschämende Situationen vermeiden. Wir geben dann kaum etwas von uns preis und versuchen, uns unsichtbar zu machen. Immer wieder wundern sich Eltern auch darüber, dass Kinder ihnen ins Gesicht grinsen, wenn sie eigentlich gerade ein ernstes Wörtchen an sie richten. Das ist kein Zeichen von mangelndem Respekt, sondern ein Ausdruck von Scham und ein ungelenker Versuch, die andere Person zu beschwichtigen. Drittens. Wir können der Scham auch begegnen, indem wir bereits im Vorfeld versuchen, Konflikten aus dem Weg zu gehen und unser Umfeld zu besänftigen. Vielleicht fallen dir Menschen ein, die sich ständig entschuldigen, auch wenn das gar nicht angebracht ist, nahe am Wasser gebaut sind und sich hilflos zeigen. Damit zeigen sie: Von mir geht keine Gefahr aus. Im Gegenteil. Ich brauche Schutz und Schonung. Viertens. Zuletzt können wir uns unseren Schamgefühlen auch aktiv zuwenden. Manchmal können wir uns ehrlich für einen tatsächlichen Fehler entschuldigen und ihn wieder gut machen. Vielleicht machen wir uns auch bewusst, dass allen Menschen Fehler unterlaufen und versöhnen uns mit unseren Schwächen. Zu guter Letzt kann ein aktiver Umgang auch darin bestehen, dass wir toxische Scham als solche erkennen, psychotherapeutisch bearbeiten und uns bewusst werden, dass uns keine Schuld trifft. Wie finden wir und unsere Kinder zu einem guten Umgang mit Schamgefühlen? Auf Beschämung als Erziehungsmittel verzichten. Jemanden in die Schamecke oder an den Pranger stellen, Kindern Eselsohren aufsetzen, sie auf Holzscheite knien lassen. Beschämung wurde früher gezielt eingesetzt, um Fehlverhalten zu bestrafen. Wer dies selbst erlebt hat, greift in Stresssituationen vielleicht ebenfalls darauf zurück. Wahrscheinlich in einer subtileren Form. Man weist das Kind auf seine Defizite hin, indem man es mit Freunden oder Geschwistern vergleicht. Man fragt das Kind, ob es eigentlich noch ein Baby sei, wenn es Zuwendung oder Unterstützung einfordert. Man nutzt als Lehrkraft den Klassenrat, um einzelnen Kindern vor Augen zu führen, dass sie mit ihrem Verhalten die ganze Klasse stören. Man erzählt vor anderen etwas, das für das Kind peinlich ist. Man schanzt dem Kind die Verantwortung für die elterlichen Gefühle zu, indem man ihm vorhält, wie enttäuscht man von ihm ist oder wie viele Sorgen es einem bereitet. Und vieles mehr. Das Gefährliche ist, dass Kinder auf Beschämung oft sehr schnell mit einer Verhaltensänderung in die gewünschte Richtung reagieren. Das wiederum kann Eltern und Lehrkräfte darin bestärken, auf dieses Mittel zurückzugreifen. Die eingangs beschriebenen, vielfältigen negativen Folgen werden oft erst nach und nach sichtbar. Entgiftung. Mehrere Studien belegen mittlerweile, dass der Konsum von Inhalten, die uns unerreichbare Ideale wie übermäßig dünne oder muskulöse Körper, aber auch vermeintlich makellose Rollenvorbilder vor Augen führen, zur Unfriedenheit mit dem eigenen Körper, Essstörungen und depressiven Verstimmungen bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen beitragen können. Es ist hilfreich, sich kritisch damit auseinanderzusetzen, wie Kanäle, Influencer und Autorinnen, denen wir folgen, uns beeinflussen. Dabei spielt nicht nur das Aussehen, sondern auch die Haltung, die diese Menschen verkörpern, eine wesentliche Rolle. Ein Forscherinnenteam überprüfte in diesem Zusammenhang, wie sich unterschiedliche Kommentare von Fitnesstrainern auf Frauen auswirken. Solche, die auf Kraft und Gesundheit abzielten, wie "diese Übung stärkt besonders die obere Beinmuskulatur", sorgten dafür, dass sich die Frauen nach dem Training fit und wohl fühlten. Betonten die Trainer hingegen, dass eine Übung zur Reduktion von Fett oder Zellulite beiträgt, waren die Frauen nach dem Training eher beschämt und ekelten sich vor dem eigenen Körper. Austausch mit anderen. Scham macht uns einsam und gibt uns das Gefühl, die einzige Person zu sein, die mit Unzulänglichkeiten und Schwächen kämpft. Entsprechend heilsam ist es, wenn man den Mut findet, sich anderen gegenüber zu öffnen. Nur so können wir die Erfahrung machen, dass andere Menschen Ähnliches erleben und wir trotz unserer Schwächen und Fehler angenommen werden. In einem unserer Elternkurse zum Thema erfolgreich lernen mit ADHS meinte eine Mutter: "Es tut so gut, wenn man weiß, dass andere die gleichen Kämpfe austragen und man nicht alleine ist. Man hat sonst ja so rasch das Gefühl, eine schlechte Mutter zu sein." Bedingungslose Wertschätzung. In einer Studie von Eddie Brummelman und Kollegen erhielten Jugendliche 3 Wochen vor der Zeugnisvergabe die Aufgabe, an Menschen zu denken, die sie immer akzeptieren und wertschätzen, unabhängig davon, wie man sich verhält oder wie gut man in etwas ist. Anschließend sollten sie sich eine konkrete Situation vor Augen führen, in der sie von anderen akzeptiert und wertgeschätzt wurden, obwohl sie selbst einen Fehler gemacht oder etwas Dummes getan hatten. Diese einmalige Übung führte dazu, dass sich diese Jugendlichen bei einem schlechten Zeugnis weniger selbst verurteilten und schämten. Momente, in denen unsere Kinder sich daneben benehmen, Misserfolge erleben oder einen Fehler machen, können wir als Chance sehen, um ihnen zu zeigen: Das lief nicht gut und wir lieben dich. Schuld statt Scham. Forscherinnen wie Brené Brown, Rhonda Deering und June Tangney betonen, dass wir mit Schuld oder Scham auf eigene Fehler reagieren können. Was davon vorherrscht, ist entscheidend. Menschen, die sich in erster Linie schämen, denken: Ich bin falsch. Sie fühlen sich unzulänglich und nicht liebenswert. Ihr Selbstwertgefühl leidet und sie neigen zu Rückzug, Vermeidung, Vertuschung und entwickeln eher psychische Störungen. Menschen, die sich bei Fehlern vorwiegend schuldig fühlen, denken: Ich habe mich falsch verhalten. Das Gefühl ist ebenfalls unangenehm, aber es motiviert uns dazu, uns zu entschuldigen, nach Wiedergutmachung zu streben, Verantwortung zu übernehmen und unser Verhalten zu ändern. Es ist sozial adaptiv. Als Eltern können wir Kinder auf eine gesunde Art und Weise durch das Gefühl von Schuld und Reue hindurch begleiten und mit ihnen gemeinsam überlegen, wie sie sich entschuldigen und die Sache wieder gut machen können. Vielleicht mit Fragen wie: Was ist passiert? Was meinst du, wie geht es dem anderen Kind jetzt? Wie würdest du dich fühlen, wenn das jemand mit dir macht? Wie geht es dir dabei? Wie könntest du es wieder in Ordnung bringen? Das Kind spürt: Ich habe einen Fehler gemacht, aber meine Eltern stehen zu mir und können mich trotzdem annehmen. Sie erwarten von mir, dass ich Verantwortung übernehme und unterstützen mich dabei. Sich fragen, ob Scham angebracht ist. Wie wir in den eingangs beschriebenen Beispielen gesehen haben, schämen sich oft die Falschen. Diejenigen, die gar nichts falsch gemacht haben. Franziska erzählt: Unser 8-jähriger Sohn hat einen großen, krummen Schneidezahn, weswegen er von seinen Klassenkameraden gehänselt wurde. Ich fragte ihn, ob ich mit der Lehrerin darüber reden soll, aber er wollte sich selbst darum kümmern. Er stellte sich vor seine Klasse und sagte, dass er auch gerne so schöne Zähne hätte wie alle anderen und dass es für ihn schlimm sei, dass das nicht so ist. Er könne nicht verstehen, warum sie deswegen so gemein zu ihm sind. Es war totenstill, hochrote Köpfe überall. Danach hat die Klasse ihn sogar verteidigt, wenn andere Schüler auf dem Pausenhof ihn blöd von der Seite angeredet haben. Leider werden wir und unsere Kinder immer wieder in Situationen kommen, in denen andere versuchen, uns zu beschämen. Meist, um Kontrolle über uns zu gewinnen, sich selbst stark zu fühlen oder eigene Schuldgefühle abzublocken. Das kann ein Lehrer sein, der das Kind vor den anderen bloßstellt, eine Chefin, die uns absichtlich klein hält, Teammitglieder oder Klassenkameraden, die uns mit gemeinen Kommentaren eindecken, oder die eigenen Eltern oder Schwiegereltern, die uns noch immer bevormunden oder uns unsere Gefühle absprechen. Wenn wir oder unsere Kinder uns schämen, können wir genauer hinschauen und uns fragen: Habe ich wirklich einen Fehler gemacht? Kann ich etwas dafür? Ist es in Ordnung, dass die andere Person so mit mir umgeht? Würde das Gleiche meiner Freundin passieren? Welches Gefühl und welche Reaktion fände ich dann angemessen? Sollte sie sich in diesem Fall schämen? Oder eher wütend sein über eine Ungerechtigkeit oder Grenzverletzung und sich zur Wehr setzen? Gerade bei Mobbing ist es unerlässlich, dass Eltern ihrem Kind vermitteln: Das, was hier passiert, ist nicht deine Schuld und muss aufhören. Und wir werden alles tun, was dazu nötig ist. Konkrete Hilfestellungen dazu findest du auf unserer Webseite www.elternliebe.ch.